damit gehen sämtliche, aber auch wirklich sämtliche haushaltspolitischen Vorstellungen in allen Wahlprogrammen nicht auf.
Damit wird es zwangsläufig so sein, dass eine Regierung, die sich dann neu formiert, dann sagen muss, wir kassieren alle unsere Versprechen mehr oder minder ein und jetzt passiert was komplett anderes.
Herzlich willkommen bei eContribute, dem Wirtschaftspodcast. Wir diskutieren die spannendsten Themen aus der Wirtschaftsforschung. Mein Name ist Caroline Jackermeier. Deutschland steckt in der Krise. Und zwar nicht nur in einer konjunkturellen, sondern in einer strukturellen. Das hat der Sachverständigenrat, bekannt als die Wirtschaftsweisen, der deutschen Wirtschaft in seinem Jahresgutachten bescheinigt. Vor 4 Jahren prägten Themen wie Klima und Wohnen den Wahlkampf. Der aktuelle ist neben der alles überschattenden Debatte um die deutsche Asylpolitik vor allem ein Wirtschaftswahlkampf.
Wir brauchen neues Wachstum. Dafür müssen die notwendigen Entscheidungen jetzt getroffen werden, damit wir auch in 10, 20, 30 Jahren noch gute Arbeitsplätze haben, die gut bezahlt werden und damit wir als Volkswirtschaft im globalen Wettbewerb mithalten können.
Die Wirtschaft in Deutschland schwächelt und die Infrastruktur ist marode. Heute Mittag hat Wirtschaftsminister Habeck erläutert, wie er das ändern möchte. In einem sogenannten Impulspapier schlägt der Grünen-Politiker einen mehrere 100 Milliarden Euro schweren Deutschlandfonds vor.
Ich bin überzeugt, wir können Deutschland wieder auf Wachstumskurs bringen. Wir wollen, dass Deutschland wieder wettbewerbsfähig wird.
Der seit Monaten anhaltende Streit über die Schuldenbremse hat die Ampelkoalition zum Platzen gebracht. Die Krise des deutschen Rentensystems wird immer akuter. Und dann sind da noch die Steuerreformen, die wie immer sämtliche Parteien ankündigen. Was davon nur Wahlkampfplattitüden sind und welche Maßnahmen tatsächlich ökonomisch sinnvoll wären, das möchte ich mit Christian Bayer von der Uni Bonn und Felix Bierbrauer von der Uni Köln in 2 Spezialfolgen zu den Bundestagswahlen wissenschaftlich beleuchten. Christian, Felix, hallo und schön, dass ihr wieder zu Gast seid.
Hallo zusammen.
Hallo.
Es ist jetzt knapp 1 Jahr her, dass wir uns in dieser Runde getroffen haben und über die Schuldenbremse diskutiert haben. Seither sind Brücken ein und die Regierung auseinandergebrochen. Hättet ihr damals damit gerechnet, dass die Debatte derart ausartet und schlussendlich sogar die Ampelkoalition scheitert?
Also, dass es da Spannungen gab und dass sich die eine Seite darauf versteift hat, dass Änderungen des Grundgesetzes, was Schulden angeht, das Allheilmittel seien und die andere Seite sich darauf versteift hatte, dass das Teufelzeug sei. Ja, das war schon ersichtlich. Ich hätte jetzt aber nicht gedacht, dass daran die Regierung scheitert am Ende. Felix?
Also ich sehe das so wie du. Das Thema hat eine hohe symbolische Bedeutung gehabt. Also insbesondere für die FDP war das Festhalten an der Schuldenbremse wichtig in der politischen Kommunikation, dass sie weiterhin die Partei sein konnte, die für solide Staatsfinanzen steht. Das wurde an der Schuldenbremse festgemacht. Wenn man sich anschaut, wie dann die konkreten Haushaltsverhandlungen liefen und was dann die Fehlbeträge waren, um die es dann am Ende noch ging, entsteht schon der Eindruck, dass es ein Missverhältnis gab zwischen dem, was dann letzten Endes das Scheitern verursacht hat und der Höhe des Betrags, der aufzubringen war. Die Schuldenbremse, daran hätte die Ampel nicht scheitern müssen.
Nun wird ja in knapp 3 Wochen gewählt. Die Parteien haben im Eilverfahren ihre Wahlprogramme veröffentlicht und versprechen Steuererleichterungen, Bürokratieabbau, bessere Sozialpolitik, Zukunftsinvestitionen, ohne dass es jemandem wehtut. Diese Wahlversprechen sind oft kaum finanzierbar oder realistisch umsetzbar. Trotzdem werden sie immer wieder gemacht. Wie werden ökonomische Versprechen in Wahlkampfzeiten genutzt?
Ich habe mir jetzt in Vorbereitung auf diesen Podcast die Wahlprogramme angeguckt. Und die sind sowieso schon immer sehr vage. Aber dieses Mal ist es wirklich besonders ausgeprägt. Also da sind viele Vorhaben beschrieben, aber es ist wenig erkennbar, was jetzt genau passieren soll. Also im Sinne von, das passiert mit dem Steuertarif oder das passiert in der Rente. Da werden bestimmte Dinge in den Raum gestellt. Also zum Beispiel, es wird mit uns keine Rentenkürzungen geben. Aber das hat ja Konsequenzen an anderer Stelle und die werden einfach nicht durchbuchstabiert. Und ein Stück weit ist es immer so, dass Wahlprogramme vage sind, weil in dem Moment, wo man was sehr Spezifisches sagt, dann bietet man auch eine Angriffsfläche. Zum Beispiel die Grünen haben ja mit sehr markanten Wahlversprechen auch in vergangenen Wahlkämpfen sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Also zum Beispiel gab es mal irgendwie die Aussage, der Liter Benzin sollte 5 Euro kosten. Und dann steht so eine Sache im Raum und das geht halt häufig nach hinten los. Aber dieses Mal ist es besonders eklatant. Also ich habe mit einem Kollegen, dem Andreas Palchel, darüber gesprochen, der in Bundestagswahlkämpfen häufig versucht, irgendwie zu quantifizieren, was eigentlich die Wahlprogramme der verschiedenen Parteien bedeuten. Und er hat dann immer die Schwierigkeit, aus diesen Texten irgendwie was Quantifizierbares zu machen. Ja, und er sagt, die Leerstellen sind diesmal besonders eklatant. Also er muss sozusagen in seiner Arbeit die Wahlprogramme vervollständigen, um irgendwie abschätzen zu können, was sie bedeuten. Und diese Arbeit des Vervollständigens ist in diesem Wahlkampf besonders ausgeprägt. Das mag daran liegen, dass die auch weniger Zeit als sonst hatten in der Vorbereitung.
Das wollte ich gerade sagen. Also denkt ihr, das liegt an der Kürze des Wahlkampfs, an der Kürze der Vorbereitungszeit oder doch eher an der Polarisierung, die sich zuspitzt in der Gesellschaft, an der ökonomischen Krise? Was sind die Faktoren, die das begünstigen?
Ich glaube, es ist sogar noch viel basaler. Die Nachrichten, die man zu vermitteln hätte, sind ziemlich schlecht, weil einfach das Wirtschaftswachstum nicht da ist, mit dem man langfristig gerechnet hatte, sozusagen in der langfristigen Planung der Staatsausgaben. Und es in einem Bereich mindestens immer noch eine unerwartete Ausgabenerhöhung gibt und die ist erheblich. Und diese Nachrichten müsste man irgendwie transportieren. Was ja passiert ist, ist in der jetzigen Legislaturperiode sind tatsächlich die Ausgaben für Verteidigung gestiegen. Ungefähr um 1 Prozentpunkt des Bruttoinlandsproduktes. Aber der dauerhafte Haushaltsansatz dafür ist gesunken. Der ist von ungefähr so 1,5 auf 1,2% des Bruttoinlandsprodukts gesunken. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich eine Lücke im Haushalt nach vorne schauen von pro Jahr etwa 40 Milliarden Euro. Also auf die gesamte Legislatur gerechnet 160 Milliarden. Gegenüber dem sind alle Versprechen von steuerlicher Entlastung im Laufe der Legislaturperiode sind klein. Und kommen dann noch obendrauf. Und damit gehen sämtliche, aber auch wirklich sämtliche haushaltspolitischen Vorstellungen in allen Wahlprogrammen nicht auf. Außer man verabschiedet sich halt von mindestens dem 2%-Ziel, wobei die NATO ja eigentlich sagt, und das, was man hört aus dem Verteidigungsministerium, dass man eher Richtung 3% gehen müsste, um ernsthaft Verteidigung zu sichern. Und unsere Verbündeten tun das. Aber die werden uns irgendwann den Vogel zeigen. Und insbesondere mit Trump in den USA ist dieses Drohszenario ja durchaus da. Also insofern aus meiner Sicht hat eine zukünftige Bundesregierung da kaum eine Wahl, an der Stelle tatsächlich was zu machen.
Und trotzdem ist es eben so, dass das ja wirklich in sämtlichen Wahlprogrammen mehr oder weniger ignoriert wird.
Ja, also insofern ist der gesamte haushaltspolitische Teil aller Wahlprogramme aus meiner Sicht ein Witz und eine offensichtliche Wählerverarschung.
Ich halte das auch für gefährlich. Christian hat die Situation ja gerade beschrieben. Es gibt letzten Endes eine Notwendigkeit, Prioritäten zu setzen und mit den steigenden Ausgaben in der Verteidigung umzugehen. Und daran, dass das nicht gelungen ist, ist die letzte Regierung gescheitert. Die Konsequenz müsste eigentlich sein, dass man im Wahlkampf für dieses Problem eine Lösung anbietet. Und die ist halt nicht erkennbar, sondern stattdessen ist es extrem vage. Und damit wird es zwangsläufig so sein, dass eine Regierung, die sich dann neu formiert, dann sagen muss, wir kassieren alle unsere Versprechen mehr oder minder ein und jetzt passiert was komplett anderes. Das heißt, es ist auch am Ende besteht die Gefahr, dass sozusagen das Vertrauen in die Wahlversprechen der Parteien einfach noch weiter erodiert und dass es große Enttäuschungen geben wird, dann wenn irgendwann eine neue Regierung da ist, die ihre Prioritäten setzt und dann ein Programm haben wird, das überhaupt nichts mehr damit zu tun hat, worüber wir uns jetzt im Wahlkampf unterhalten.
Wobei mein Eindruck ist, das läuft halt darauf hinaus, dass man es dann, alle wissen, sie müssen irgendeine Koalition bilden und zwar quer über die Mitte hinweg. Und ich glaube, das, was passieren soll, ist das, woran eben diese Ampelkoalition gescheitert ist, dass man die faktischen Unmöglichkeiten als Unwillen des Koalitionspartners auf der anderen Seite dargestellt hat. Also dann wird das so gehen, dass es keine Anpassungen der Rente ans Lohnwachstum gibt, ohne dann hat man vielleicht geschafft, alle sagen, wir haben keine Rentenkürzungen und dann schiebt die SPD oder die Grünen schieben das der CDU zu. Umgekehrt wird es aber keine Steuerentlastungen geben und dann schiebt es die CDU der SPD zu oder tatsächlich eine Mehrbelastung der Spitzeneinkommen. Ich stimme Felix völlig zu, dass das als in der mittleren Frist eigentlich eine katastrophale Strategie ist, weil ja man kann halt die Leute nicht ständig veräppeln.
Jetzt ist es ja aber zumindest beim Punkt zum Beispiel der Steuerreform so, dass das mehr oder weniger jeden Wahlkampf so stattfindet, dass diverse Steuerreformen, Steuererleichterungen etc. angekündigt werden, von denen ja am Ende die wenigsten umgesetzt werden. Das ist jetzt nicht nur spezifisch in diesem Wahlkampf so. Felix, wir hatten ja auch schon bei den Wahlen 2021 zu Steuerreformen gesprochen. Und da hast du gesagt, dass eben dieses Missverhältnis existiert zwischen der Intensität, in der das Thema in jedem Wahlkampf diskutiert wird und dem, was dann schlussendlich passiert. Sind wir denn jetzt vielleicht an einem Punkt, mal abgesehen davon, dass das eben sehr schwierig bis gar nicht finanzierbar wäre, an dem dieses Weiter-so eigentlich nicht funktioniert und sich tatsächlich etwas ändern muss? Oder würdest du sagen, dieser Wahlkampf reiht sich in Sachen Steuerreformen ganz gut in die letzten ein?
Also er reiht sich gut in die letzten Steuerwahlkämpfe ein, weil das Muster sich wiederholt. Dass CDU und FDP Entlastungen in den Raum stellen, insbesondere den Solidaritätszuschlag vollends abschaffen wollen. Für einen großen Teil der Steuerzahler ist er ja schon abgeschafft, aber wenn man den dann vollständig abschafft, dann sind es die eher Gutverdienenden, die ihn jetzt noch zahlen, die dann entlastet werden. Und es ist im Gegensatz dazu, ist bei der SPD und den linken Parteien eher der Wunsch da, solche Projekte zu verfolgen wie Vermögenssteuer einführen oder bei den hohen Einkommen den Steuersatz weiter zu erhöhen. Die SPD hat auch dieses Thema mehr Netto, aber bezieht das auf die Mittelschicht. Also das ist ein Muster, das sieht man durch alle Wahlkämpfe hindurch. Das sieht man auch nicht nur in Deutschland so, sondern das ist das typische Spiel. Auch in den USA würde man das sehen. Und dann ist es so, dass nach den Wahlen typischerweise nicht viel passiert. Also da gibt es erstaunlich wenig Bewegung und vorher gibt es erstaunlich viel Diskussion. Ich glaube, das liegt daran, dass die Steuerpolitik ist halt so ein Thema, an dem kann man eigene Gerechtigkeitsvorstellungen sehr gut anschaulich machen. Und deswegen wird das gerne diskutiert. Aber dann gibt es wenig Bewegung hinterher. Also die letzte große Steuerreform ist im Jahr 2000 passiert. Das war also der Übergang von einem alten System der Einkommensbesteuerung zu einer dualen Einkommenssteuer, die Kapitalerträge anders behandelt. Und das ging auch einher mit einer Senkung des Spitzensteuersatzes. Das war eine große Reform und seitdem ist eher relativ wenig passiert. Es gab allerdings mal, und das könnte jetzt vielleicht wieder passieren, es gab mal eine Koalitionsverhandlungen zwischen SPD und CDU, wo beide im Wahlkampf gesagt haben, dass sie Steuern senken und hinterher die Mehrwertsteuer erhöht haben, um mit einem Fehlbetrag im Haushalt klarzukommen. Gegeben das, was wir jetzt gerade diskutiert haben, dass es irgendwie offensichtlich nicht aufgeht, was da diskutiert wird, könnte sowas nach der Wahl wieder passieren, dass man sagt, man erhöht die Mehrwertsteuer. Das hätte auch, das knüpft eine Sache an, die Christian gerade sagte, dass er sagt, vielleicht macht man dann in der Rentenpolitik irgendwas, was nicht so salient ist, was nicht so auffällt. Man ändert irgendwie eine nicht so offensichtliche Stellschraube im System und verändert die Art und Weise, wie Renten an die Lohnentwicklung angepasst werden. Eine Erhöhung der Mehrwertsteuer wäre ganz ähnlich. Ja, das würde nämlich auch die Kaufkraft der Renten reduzieren. Also solche Dinge könnte man sich vorstellen, dass sie jetzt in Koalitionsverhandlungen auf einmal aus dem Hut gezaubert werden.
Ich meine, das hätte ja durchaus auch in der Sache einen gewissen Charme, weil sich ja die europäischen makroökonomischen Gleichgewichte etwas verschoben haben. Ja, Deutschland ist mittlerweile der langsame Tanker in der Europäischen Union. Insofern könnte es attraktiv sein, nochmals den Weg der indirekten Wechselkurssenkung zu gehen, indem man die Mehrwertsteuer erhöht und im Gegenzug entweder auf Einkommensteuererhöhungen, die notwendig wären, verzichten würde oder tatsächlich die Einkommensteuer oder Sozialbeiträge senkt. Wie diese impliziten Wechselkursänderungen wirken, ist erstaunlich persistent. Normalerweise würde man denken, das ist irgendwie so ein ökonomisches Strohfeuer, weil es halt wie Geldpolitik dann relativ kurzfristig wirkt. Aber das hat damals relativ lange angehalten. Also das könnte ich mir vorstellen und das wäre auch nicht völlig daneben.
Obwohl das ja schon interessant ist, weil die SPD ja explizit in ihrem Wahlprogramm drinstehen hat, dass sie die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel eigentlich gerne von 7% auf 5% senken würde.
Die andere Frage, die sich für mich stellt, ist, eigentlich haben wir in der EU eine Regelung, wo wir nur zwei Mehrwertsteuersätze haben dürfen. Wir haben aber in Deutschland eigentlich sowieso viel mehr. Das ist eine Sache, die ich rechtlich nie verstanden habe. Und in einigen EU-Ländern haben wir sowieso normale drei Mehrwertsteuersätze, die schon auf deinem Einkaufszettel drauf gedruckt sind. Ich kann mir auch vorstellen, dass es tatsächlich ein weiteres Auffächern von Mehrwertsteuersätzen geben könnte an der Stelle. Aber eigentlich finde ich das erstaunlich, weil man ja normalerweise denken würde, Umverteilung macht man halt über die Einkommensteuer, nicht über die Mehrwertsteuer. Aber Felix kann dazu viel mehr sagen als ich.
Das wäre auch eine Anschlussfrage gewesen. Also wie sinnvoll ist es eigentlich oder warum ist es unter Umständen sinnvoll, umzuverteilen über eine Mehrwertsteuer oder ist es eben gar nicht sinnvoll und das wäre über eine Einkommenssteuer eigentlich viel, viel sinnvoller?
Also da gibt es ganz viel Forschung zu dem Thema. Es ist ein Klassiker in der finanzwissenschaftlichen Forschung. Was ist der optimale Mix zwischen Steuern auf Einkommen und Steuern auf Konsumausgaben? Das kann man aus unterschiedlichen Perspektiven anschauen. Ja, also wenn man eine ordnungsökonomische Perspektive einnimmt, dann legt man sich gerne so die Welt zurecht, dass man eine klare Zuordnung von wirtschaftspolitischen Instrumenten zu wirtschaftspolitischen Zielen hat. Also die Geldpolitik macht nur Inflationsbekämpfung und die Wettbewerbspolitik ist ausgelagert in eine Kartellbehörde, die nur dem Sichern des Wettbewerbs auf den Märkten dient. Und dann kann man in dieser Vorstellung, sagt man, die Eigenverteilungsziele, dafür ist nur das umverteilende Steuersystem zuständig und wir verwenden jetzt nicht noch andere Instrumente, zum Beispiel die Konsumbesteuerung, um Verteilungsziele zu erreichen. Aus einer politischen Perspektive ist das attraktiv, weil dann weiß man sozusagen, welches Instrument für welches Problem zuständig ist und wenn irgendwas schief läuft, dann weiß man auch, welches Instrument man anpassen muss und man hat nicht irgendwie 10 verschiedene Hebel zu bedienen. Und diese Vorstellung hat eine gewisse Tradition in der Wirtschaftstheorie, die ist in unterschiedlichen Formen artikuliert worden. Und was eine andere Perspektive ist, ist eine explizit wohlfahrtsökonomische. Also das heißt, man fragt, was würde denn passieren, wenn man jetzt Mehrwertsteuersätze oder Verbrauchssteuern ausdifferenziert, höhere Verbrauchssteuern hätte für Luxusgüter, niedrigere Verbrauchssteuern hätte für Güter des täglichen Bedarfs. Und dann schaut man sich an, wie Leute auf solche Steuern reagieren. Und dann schaut man sich an, was das für Staatseinnahmen bringt und wie Leute in ihrem, wie sie davon betroffen sind, wie ihr verfügbares Einkommen sich dann ändert. In der aktuellen Forschung gibt es viele Beiträge, die sagen, im Prinzip kann man feststellen, dass bestimmte Güter systematisch stärker von einkommensstarken Haushalten konsumiert werden und andere Güter systematisch stärker von einkommensschwachen Haushalten konsumiert werden. Und dann würde man, wenn man Verteilungsziele verfolgt, kann man auch mit einer differenzierten Konsumbesteuerung Verteilungsziele verfolgen.
Zum Beispiel dann gerade der Lebensmitteleinkauf bei Haushalten mit geringerem Einkommen eben sehr viel am Gesamtkonsum ausmacht oder ein großer Teil der Ausgaben ist und dann natürlich eine Mehrwertsteuersenkung zum Beispiel von 7% auf 5% verhältnismäßig viel ausmachen würde.
Das ist die typische Vorstellung. In der Theorie ist das Argument ein bisschen raffinierter. Also man muss die Frage stellen, kann ich das, was man dadurch erreicht, dass man Konsumgüter anders besteuert, kann ich das auch erreichen, indem ich Einkommen anders besteuere? Und die Senkung der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel ist dann eine gute Idee, wenn das wirklich Geringverdiener anders betrifft als Leute mit hohem Einkommen. Also auch die Reichen, wenn sie arm wären, wenn ich ihnen Geld wegnehme, hätten sie systematisch andere Konsumneigungen als die Leute, die heutzutage Geringverdiener sind. Also das heißt, was ich brauche, um dieses Argument machen zu können, dass ich mit der Verbrauchssteuer in der Verteilungspolitik was erreiche, ist, wenn ich mir einen Snob vorstelle, der viel lieber Champagner als Bier trinkt. Wenn ich dem jetzt Geld wegnehme, ich reduziere sein verfügbares Einkommen, dann wird er nicht zum Biertrinker, dann trinkt er weiter Champagner. Wenn das der Fall ist, also wenn Bedingungen dieses Typs der Fall sind, dass die Präferenzen über Konsumgüter für Leute, die heute einkommensstark sind, wirklich systematisch anders sind als die Präferenzen über Konsumgüter für Leute, die heute einkommensschwach sind, dann kann ich mit einer differenzierten Verbrauchssteuer Verteilungsziele sinnvoll verfolgen. Aber das, würde ich sagen, ist jetzt eine Diskussion, die passiert in der aktuellen Grundlagenforschung. Es gibt aktuelle Papiere in unseren Spitzenzeitschriften, die gerade dabei sind, solche Effekte zu quantifizieren. Da würde ich mich jetzt nicht trauen zu sagen, was davon schon so weit diskutiert und geklärt und auf Robustheit abgeklopft ist, dass es sich für eine aktuelle wirtschaftspolitische Diskussion wirklich als Empfehlung eignet.
Das kannte ich nicht, insofern das ist neu für mich, das ist spannend. Aber der Gedanke ist eigentlich interessant, weil der natürlich, wenn man weiterdenkt, da ein Stück weit daran anknüpft, ob sowas wie eine Klassenidentität gibt. Wenn es nämlich eine ernsthafte, also sozusagen historisch gedacht, eine ernsthafte Arbeiterkultur gibt und dazu gehören halt bestimmte Konsumgüter und eine bürgerliche Kultur gibt und dazu gehören andere Konsumgüter, dann würde das genau dafür sprechen, Dinge unterschiedlich zu besteuern. Das ist spannend.
Wenn wir jetzt eh schon bei der Grundlagenforschung sind, dann vielleicht direkt noch eine Frage zu den Hintergründen der ganzen Debatte. Also wir haben ja auch schon in unserer Folge zur Schuldenbremse ein bisschen darüber diskutiert. Der Staat finanziert sich hauptsächlich über Steuern und Abgaben auf der einen und eben Schulden auf der anderen Seite. Wann ergibt was mehr Sinn? Da hattest du, glaube ich, Felix, auch gesagt, dass Schulden zum Beispiel 2023 an den Gesamtausgaben eigentlich nur 7% ausgemacht haben, was ja auch das Verhältnis in der Intensität, wie zum Beispiel über die Schuldenbremse diskutiert wurde im Vergleich zu Steuererhöhungen etc., die Debatte ja eigentlich jetzt vor dem Wahlkampf nicht wirklich stattfand. Ist es denn rein ökonomisch betrachtet, zum Beispiel jetzt eine minimale Steuererhöhung einzuführen, nicht viel sinnvoller als die Diskussion um die Schuldenbremse oder kann man das so nicht vergleichen?
Die klassische Textbuchantwort lautet, ist der Ausgabenbedarf langfristig, dann sollten die Steuern erhöht werden. Ist der Ausgabenbedarf kurzfristig, also sowas wie irgendwie eine Flutkatastrophe, die jetzt wirklich außergewöhnlich ist und einmal stattgefunden hat und die bedarf halt, dass man irgendwie Brücken neu aufbaut etc., dann macht es Sinn, das über Schulden zu finanzieren und damit die Finanzierung über die Zeit zu strecken. Wobei wichtig dabei in dem Argument ist, es geht immer um die sogenannte Zusatzlast der Besteuerung. Ja, was ich möchte ist, es geht, weil durch die Verschuldung mache ich nicht die Notwendigkeit der Finanzierung der Staatsausgaben selber weg, sondern ich verschiebe sie, wenn ich eine offene Volkswirtschaft habe, tatsächlich über die Zeit. In einer geschlossenen Volkswirtschaft, wo die Schulden alles nur meine Inlandsbürger kaufen, verschiebe ich auch die direkten Kosten überhaupt nicht über die Zeit, sondern die müssen halt erspart werden. Entweder von Leuten, die freiwillig Staatsschulden kaufen, oder von Leuten, die ich dazu zwinge, über Steuern das zu finanzieren. Was sich ändert, ist die Auswirkung auf, sagen wir mal, Arbeitsanreize, auf den Anreiz, Unternehmen zu gründen, auf den Anreiz zu investieren etc. Das nennen wir Zusatzlast der Besteuerung. Und da wird typischerweise davon ausgegangen, dass die überproportional mit dem Steuersatz ansteigt. Also je höher der Steuersatz ist, desto relativ gesehen mehr habe ich diese Verzerrungswirkung. Und da kann ich dadurch gewinnen, dass ich diese Verzerrungswirkung über Zeit streue. Das ist so das Textbuch-klassische Argument dazu. Dazu gibt's Forschung, die sich damit beschäftigt, wie sieht dieses Argument denn aus, wenn die detaillierten Annahmen hinter diesem Textbuch-Argument nicht stimmen. Da passieren nochmal andere, kompliziertere Fragen. Und das ist auch in der aktuellen Forschung nicht hundertprozentig bislang beantwortet.
Was der Christian sagt, das ist, wenn man diese Perspektive einnimmt, ist das typischerweise so, dass man fragt, wie würde ein optimaler Pfad der Staatseinnahmenerzielung aussehen? Und dann hat man eine Perspektive, in der hat man Märkte. Eine Marktumgebung wird in einer bestimmten Weise beschrieben, mit oder ohne Friktionen, offene Volkswirtschaft, geschlossene Volkswirtschaft. Und dann wird ein Wohlfahrtsziel maximiert. Aber es gibt in dieser Perspektive erstmal noch keinen politischen Prozess. Man kann in diesem Rahmen gar nicht sinnvoll über eine Schuldenbremse nachdenken, aber man findet raus, dass das Verwenden von Schulden in bestimmten Situationen Wohlfahrtsgewinne verspricht. Ne? Weil man das macht, was der Christian gerade beschrieben hat. Man verteilt die Steuerbelastung über die Zeit. Das kann teilweise erhebliche Wohlfahrtsgewinne mit sich bringen. Und die Diskussion über die Schuldenbremse ist letzten Endes dann eine Diskussion, die sagt, wir vertrauen dem politischen Prozess nicht, dass er diese Wohlfahrtsgewinne realisiert, sondern wenn wir den Politikern das Instrument der Verschuldung an die Hand geben, dann nutzen die das für alle möglichen Dinge. Dann kann es passieren, dass eben diese Wohlfahrtsgewinne sich gar nicht realisieren, weil die was anderes damit machen. Die erhöhen möglicherweise Konsumausgaben oder sie führen die Mütterrente ein oder sie bauen sie aus oder was auch immer. Und dadurch entsteht ein Konsolidierungsdruck im Haushalt, der dann über Schulden beglichen wird. Und dann passiert was ganz anderes im politischen Prozess als das, wofür diese Schulden in dieser wohlfahrtsökonomischen Betrachtung eigentlich gedacht sind. Und ich würde sagen, diejenigen, die in der politischen Auseinandersetzung, die Fürsprecher der Schuldenbremse sind. Aus deren Sicht ist es so, dass dieses Problem, dass man sozusagen dem politischen Prozess nicht über den Weg trauen kann, dass die Schulden für die richtigen Zwecke eingesetzt werden, für die wiegt das eben sehr stark.
Zumindest da gibt es ja eine Spezifizierung. Also zumindest da ist ja in den Wahlprogrammen so, dass SPD und Grüne die Schuldenbremse lockern wollen und dafür aber spezielle Fonds einrichten wollen, etwa für Infrastrukturinvestitionen oder Wohnungsbau. Also da ist ja dieser Zweck klar benannt, sodass diesem Argument, was du jetzt gerade ausgeführt hast, also der Zweck Entfremdung ja zumindest ein Stück weit entgegengewirkt wird. Gleichzeitig ist es so, dass eben die Union nach wie vor die Schuldenbremse nicht aussetzen möchte, beziehungsweise solche Ausnahmen nicht zulassen möchte, aber sehr vage bleibt, was denn dann die Finanzierung ihrer Wahlversprechen angeht. Man wolle einen ehrlichen Kassensturz, Subventionen streichen, beim Bürgergeld einsparen und setzt auch auf das Wirtschaftswachstum entgegen aller Prognosen. Gibt es das Potenzial, annähernd diese Summen aufzubringen, die notwendig sind, wenn die Schuldenbremse beibehalten wird?
Vielleicht fangen wir mit dem Argument an, das sind gezielte Töpfe. Das typische Gegenargument dazu ist, Geld ist fungibel. Man kann ein ganz konkretes Beispiel in der letzten Legislaturperiode machen, mit dem ich quasi angefangen habe. Ja, wir hatten 1,5% etwa des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung vor dem Sondervermögen im Haushalt des Bundesverteidigungsministeriums. Da sind wir runtergegangen. Und sogar auch in nominalen Summen ist es geschrumpft. Und es gab ja genau diesen Sondertopf für Verteidigung. Das heißt, da sind Mittel frei geworden, die man für was anderes eingesetzt hat. So, jetzt kann man nicht genau sagen, das steht ja nicht auf dem Geldschein drauf, sozusagen, wo das hingegangen ist. Kann nicht genau sagen, wofür das eingesetzt worden ist. Aber wir haben jedenfalls eine Ausweitung durchaus auch von Transferleistungen gesehen in der letzten Legislaturperiode, unter anderem. Ja, und insbesondere haben wir eine massive Ausweitung an Subventionen gesehen. Also könnte man auch vermuten, dass jedenfalls ein Teil des Sondervermögens, oder man könnte es so formulieren, ein Teil des Sondervermögens Verteidigung ist in Subventionen für Hausbesitzer gegangen. So, also insofern das Argument, dass man das irgendwie jetzt perfekt steuern kann, ist ein Stück weit ein schwieriges, wenngleich man natürlich sagen kann, wenn man bestimmte Ausgaben in einer Art und Weise privilegiert, dann kann das Wirkungen haben, weil dieses Argument, man kann den Politikern nicht trauen, das rührt eigentlich daher, dass man sagt, die denken zu kurzfristig. Aber das kurzfristige Denken ist nicht notwendigerweise eines, was mit der Bilanzlänge des Staates zu tun haben sollte, sondern mit der Eigenkapitalposition des Staates. Das heißt, wenn ich tatsächlich Schulden begebe für Dinge als Investitionen, sollte das unproblematisch sein. Das ist die Regelung, die wir vor der Schuldenbremse in der Verfassung hatten. Allerdings mit einem Problem, da standen immer nur die Bruttoinvestitionen drin. Das heißt, immer wenn ich eine Ersatzinvestition gemacht habe, konnte ich die mit Schulden finanzieren. Und da gab es aber auch keine Tilgung oder in irgendeiner Weise dafür, die angesetzt war. Und das ist so wie, ich habe ein Haus als Familie und jedes Mal, wenn ich da in das Haus was rein investiere, wenn das Dach neu gemacht wird, nehme ich neue Schulden auf und ich tilge die nie. Dann werde ich auch über die Zeit immer ärmer, weil immer mal wieder ist an dem Haus ja was zu reparieren. Ich glaube, wir haben langfristig erhebliche Ausgabenbedarfe beim Staat. Wir haben auch eine Menge Zeugs, wo man ehrlich sein muss und sagen, da geben wir Geld als Staat aus für Dinge, wo man sich durchaus mal fragen kann, brauchen wir das eigentlich? Aber wir haben Ausgabenbedarf und die sind aber dauerhaft. Wir haben relativ langanhaltend erhöhte Bedarfe, sowohl bei der Infrastruktur, bei der Bildung haben wir erhebliche Bedarfe, wir haben bei der Verteidigung erhebliche Bedarfe und wir haben im Bereich des Klimaschutzes und der Klimaanpassung ebenfalls Bedarfe, wo dann immer die Frage ist, wie viel davon ist privat und wie viel davon ist staatlich, kann man dann im Detail diskutieren. Und bei dauerhaften Ausgaben gilt erstmal die Daumenregel, die ich genannt habe. Das muss man über Steuern finanzieren. Und dann muss man in den sauren Apfel beißen und sagen, wofür möchte ich eigentlich das Geld ausgeben, beziehungsweise wie viel Steuereinnahmen möchte ich generieren. Aber das ist natürlich eine unangenehme Diskussion.
Alleine bei den hypothetischen Steuerersparnissen, die, wenn man die Wahlprogramme zusammenrechnet, rauskommen sollen, das hat das Institut der Deutschen Wirtschaft ausgerechnet, da geht es ja um so Summen wie zum Beispiel eben bei der FDP in Richtung 150 Milliarden, die Union kommt auch auf 90, Grüne und SPD sind zwar unter 50 Milliarden, aber also 50 Milliarden sind eine riesige Summe, also wenn wir das nochmal im Verhältnis zum Staatshaushalt betrachten, der insgesamt weniger als 500 Milliarden Euro umfasst und dann eben die diversen Investitionslücken, die schon da sind, die du ja gerade geschildert hast. Da sind ja solche einzelnen kleinen Einsparmaßnahmen einfach marginal.
Was aber nicht heißt, dass man es nicht machen sollte. Was gibt es noch im Fernsehen? So Reality-TV-Serien, wo irgendwelche Berater durchs Land zogen und Leuten, die überschuldet waren, gesagt haben, was sie denn machen sollen. Und dann haben die so eine lange Liste gemacht und dann haben die irgendwie aufgeschrieben, ja, ich habe eine doppelte Versicherung, die kostet 7 Euro im Monat und so weiter. Das lohnt sich schon, auch all diese Dinge anzugehen. Aber ich stimme dir zu, ja. Ich gehe auch davon aus, dass man die Mehrbedarfe, ganz zu schweigen von Steuersenkungen, nicht damit finanzieren kann. Wir haben ja auch noch gar nicht über das Thema Rente gesprochen. Das ist ja für die kommende Legislaturperiode eines, wo die Hütte brennt. Also ne, das ist verschlafen worden in der letzten Legislaturperiode, oder in der laufenden Legislaturperiode, das ist verschlafen worden in der davorgegangenen Legislaturperiode und noch ein oder zwei Legislaturperioden davor ist das Problem noch weiter verschärft worden.
Ich würde noch gerne unser Kapitel zu Steuern so ein bisschen abschließen, weil wir hatten auch einen Punkt, über den wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, der zumindest subjektiv in der öffentlichen Diskussion präsenter ist als in den vergangenen Wahlkämpfen, nämlich das Wiedereinführen einer Vermögensteuer. Die wurde auch immer mal wieder gefordert, aber da könnt ihr mich auch korrigieren, wenn ihr das anders wahrnehmt, habe ich schon das Gefühl, dass diese Debatte nochmal akuter geworden ist. Die SPD möchte eine Vermögensteuer einführen, die Grünen auch, allerdings explizit eine Milliardärssteuer. Ist sowas eher Symbolpolitik oder tatsächlich zumindest theoretisch auch sinnvoll, jetzt zum Beispiel auch explizit Milliardäre zu besteuern und nicht schon die Multimillionäre?
Die meisten Leute haben überwiegend Arbeitseinkommen und dann gibt es in der Spitze der Einkommensverteilung gibt es Leute, die haben relativ wenig Arbeitseinkommen, sondern die haben Kapitaleinkommen, die erzielen Einkommen daraus, dass sie an Unternehmen beteiligt sind, dass sie Aktienpakete halten oder Vermögen haben. Und wenn man dann die Vorstellung hat, dass man diese Reichen sehr stärker oder auch in einem progressiven System in einer angemessenen Art und Weise zur Besteuerung heranziehen will, dann entsteht natürlich auch das Bedürfnis dort zu besteuern und auch unter Umständen höher zu besteuern als im Bereich der mittleren Einkommen, weil das ja auch Leute sind, die wirklich extrem viel Einkommen und extrem viel Vermögen haben. Und dann ist die technischere Diskussion, die man jetzt kommt, ist, mit welchen Instrumenten macht man das? Also wir haben eben schon mal die Steuerreform aus dem Jahr 2000, aus der ersten rot-grünen Regierung erwähnt. Was man da gemacht hat, ist, man hat eine Abgeltungssteuer eingeführt und hat damit gesagt, Kapitalerträge, also Einkommen, das aus diesem Vermögen stammt, wird pauschal mit einem einheitlichen Satz besteuert. Und damit widerspricht man natürlich ein Stück weit dieser elementaren Gerechtigkeitsempfindung, zu sagen, jemand, der besonders viel hat, der soll auch einen höheren Steuersatz schultern. Und der Grund, warum man das gemacht hat, war nicht, dass man das gerecht fand, sondern dass man ein Problem hatte, überhaupt diese Kapitaleinkommen zu besteuern. Also hat man das als eine sogenannte Abgeltungssteuer organisiert, die also, wenn die Unternehmen Dividenden auszahlen oder wenn jemand Kapitalgewinne realisiert, weil er Vermögen veräußert, die dann fällig wird. Und die Diskussion hat sich seither verändert, hat sich auch in der die wissenschaftliche Diskussion darüber hat sich verändert. weil die Einschätzung derer, die zu diesem Thema aktuell forschen, ist, dass es heutzutage leichter wäre, an diese Einkommen heranzukommen. Das Schweizer Bankgeheimnis gibt es nicht mehr. Gabriel Sugmann ist der Forscher, der in dem Bereich viel Aufmerksamkeit bekommt, der also sehr detailliert darlegt, welche Möglichkeiten es heutzutage gibt, Kapitaleinkommen zu besteuern, auch Vermögensbewegungen nachzuvollziehen, auch im internationalen Kontext. Und wer sagt, unsere Diskussion, die wir vor 20 Jahren geführt haben, die in einigen Ländern dazu geführt haben, dass man Vermögenssteuern abgeschafft hat, also auch in Deutschland gibt es eine Vermögenssteuer, die ausgesetzt ist, diese Diskussion ist nicht mehr zeitgemäß. Wir hätten heute ganz andere Möglichkeiten, Kapitaleinkommen und Vermögen zu besteuern. Das ist aber ein Stück weit bleibt etwas spekulativ. Ja, wir haben nicht evident, das, was wir evidenzbasiert haben, wo wir sozusagen unser Geschäft der Evaluation von Steuerreformen machen, das, wofür wir Daten haben, um diese Dinge evaluieren zu können, das ist noch die alte Welt.
Es bleibt natürlich bei der Vermögenssteuer, eines der großen Themen war die Bewertungsfrage. Wie bewerte ich Vermögen? Einkommen ist einfacher zu bewerten, da passiert ist keine große Bewertungsfrage. Aber Vermögen ist schwierig zu bewerten und eigentlich sollte das heute wieder schwieriger sein, weil ich weiß nicht, wie die Datenlage in Deutschland dazu ist, aber in den USA ist es so, dass der Anteil an Unternehmensbeteiligungen, die nicht an Märkten gehandelt werden, sondern direkt gehalten werden, durchaus auch in Form von Aktiengesellschaften, aber die einfach keinen öffentlichen Handel haben, der ist deutlich gestiegen. Und das führt natürlich dazu, dass die Frage, was ist das Unternehmen denn wert, eine sehr schwierige ist. Und das war in der Vergangenheit bei der deutschen Vermögenssteuer immer eins der Probleme, was entweder zu Steuerhinterziehung, Steuervermeidung geführt hat, beziehungsweise zu sehr hohen Erhebungskosten. Weil in jedem Einzelfall immer zu klären war, was sind all die Vermögensgegenstände wert? Und das führt dann im Zweifelsfall auch zu Ausweichbewegungen, dass Leute irgendwie Vermögen in einer Art und Weise versuchen zu sparen, das nicht gut erfasst werden kann. Also klassisch, historisch, Gold, Gemälde etc. Aber in der Debatte um welche Art der Besteuerung, da gab es im vorletzten Jahr ein interessantes Papier, was folgenden Punkt gemacht hat. Es spielt schon eine Rolle, ob ich Vermögen oder Einkommen aus Vermögen besteuere, in der Frage, wie ich mein Vermögen denn anlege. Wenn ich Einkommen aus Vermögen besteuere, dann ist es natürlich so, dass derjenige, der ein Risiko eingeht und erfolgreich ist bei dem Risiko, der zahlt jetzt diese Steuer. Und wenn er nicht erfolgreich ist, dann kriegt er auch nichts zurück. Also wird sozusagen einseitig der Erfolg besteuert. Die Besteuerung, die wir haben, die nicht Vermögen, sondern Einkommen aus Vermögen besteuert, führt dazu, dass sich die Anlageentscheidungen ändern. Ja, da ist es günstiger, zum Beispiel in Immobilien zu investieren, als ein Unternehmen zu gründen. Und das ist natürlich für die Frage von Wachstum und von Dynamik durchaus eine interessante Frage. Ich glaube, aber ich habe da keine Hoffnung, dass das in der nächsten Legislaturperiode passiert, wäre eine Strukturreform der Erbschaftssteuer durchzuführen. Wir haben in der Erbschaftssteuer ganz komische Privilegierungen drin. Die Erbschaftssteuer wird hauptsächlich erhoben von der unteren Oberschicht, die geografisch mobil ist. Weil wir haben eine Privilegierung von Unternehmensbeteiligungen in der Erbschaftssteuer, sodass die ganz Reichen gar keine Erbschaftssteuer zahlen. Und wir haben eine Privilegierung von Immobilien in der Erbschaftssteuer, die dazu führt, dass diejenigen, die geografisch weniger mobil sind, auch substanziell Erbschaftssteuer vermeiden können. Das ist eine ganz komische Struktur, die wir darin haben, die dazu führt, dass auch jede Erhöhung der Erbschaftssteuer hochgradig ineffizient ist, weil ich natürlich dann bei den wenigen, die ich besteuere, irre Sätze erheben muss. Ist zumindest was die Problematik der Bewertung von Vermögen angeht, ist die Erbschaftssteuer eigentlich eine attraktive Alternative zur Vermögenssteuer, weil ich eben die Bewertung von Vermögen nicht so häufig durchführen muss. Ich glaube, da gibt es überhaupt keine Hoffnung, dass eine CDU-geführte Bundesregierung da dran geht. Das ist für die CDU, glaube ich, völlig vermintes Territorium, aber vielleicht. Eigentlich wäre das ein liberales Thema gewesen, aber man hatte sich darauf geeinigt, dass man an Steuern nichts machen wollte. Von daher ist da auch nichts passiert.
Das war Teil 1 unserer Analyse des Wirtschaftswahlkampfs 2025. In 2 Wochen geht es spannend weiter, nämlich mit der Frage, wohin es eigentlich führt, dass sämtliche Parteien die akute Krise des Rentensystems weitestgehend ignorieren, was eigentlich die Umstellung von Hartz IV zum Bürgergeld bewirkt hat und welche Bilanz Christian und Felix für die kommende Legislaturperiode aus den Wahlprogrammen ziehen. Abonniert unseren Podcast, um diese und zukünftige Folgen nicht zu verpassen und schickt uns gerne Feedback via Instagram oder per Mail an podcast@econtribute.de. Danke fürs Zuhören.